ja, Ursache und Wirkung. Diese Dualweltentheorie führt zu einem gegenüber dem gewöhnlichen Sprachgebrauch veränderten Verständnis von Ursache und Wirkung. Wer wie Swedenborg die höheren Welten geschaut und erfahren hat, der weiß, Ursachen im echten Sinne des Wortes gibt es auf der materiellen Ebene nirgends. Hier gibt es nur Wirkungen. Und was wir hier Ursache nennen, sollte besser Vorgang gedacht werden. Also das, was einem Ereignis vorangeht. Oder Durchführung. Oder von mir aus auch äußere Ursache. Also ich würde ja niemand sagen, wenn, sagen wir mal, ein Mord stattfindet, jemand erschießt einen anderen Menschen und man sagt ja dann auch nicht, die Ursache dafür, dass er ermordet worden ist, ist die, dass ich mit dem Zeigefinger den Auslöser gedrückt habe. Das ist ja das, was unmittelbar der Freisetzung der Kugel vorangegangen ist und ist in diesem Sinne Ursache. Aber natürlich würde man das so nicht sehen, sondern man sagt, die Ursache ist der Hass, der zwischen diesen beiden Menschen bestand. Und das andere ist nur der Vorgang, der dann dazu führte, dass der andere erschossen wurde halt. Und wir haben heute einen Ursachenbegriff, der eigentlich das, was einem Ereignis, also wenn das das Ereignis ist, sagen wir mal der Regen oder das Gewitter, dann fragen wir nicht nach der geistigen Ursache in der geistigen Welt, sondern wir fragen nach dem, was dem auf der Raumzeitebene unmittelbar vorangegangen ist, also Hochdruck, Tiefdruckgebiete oder sowas alles. Das sind aber im Swedenborgschen Sinne nicht die Ursachen des Wetters, sondern das sind nur die vorausgehenden Ereignisse. Ursachen sind immer auf der geistigen Ebene nach diesem Verständnis zu suchen. Alles und jedes, schreibt Kent, was vor unseren Augen erscheint, ist nur die Verkörperung seiner Ursachen und es gibt keine anderen Ursachen als die inneren. Naja, und so weiter. Das hat dann natürlich zur Folge, wie Kent eben die Bazillen sieht. Aus dem Gesagten ist klar, dass Bazillen, die Erscheinungen auf der materiellen Daseinsebene sind, nicht die Ursachen, sondern nur die Bedingungen für das Auftreten von Krankheiten sein können. In diesem Milieu kann sich die schon vorher ursächlich vorhandene Krankheit verwirklichen oder auswirken. Kent schreibt, sobald der Mensch ein liederliches Leben führt, ist er anfällig für äußere Einflüsse. Und je liederlicher er lebt, desto anfälliger wird er für die Atmosphäre, in der er lebt. Wenn er liederlich denkt, dann lebt er auch liederlich und macht sich krank durch schlechte Gewohnheiten im Denken und Handeln. Diesen gestörten Gemütszustand hat Hahnemann sehr sicher erkannt, denn er lehrt uns immer wieder, dass besonders auf den Gemütszustand zu achten ist. Der Mensch wird nicht aus äußerem Anlass krank, weder durch Bakterien noch durch die Umgebung, sondern aus Ursachen, die in ihm selbst, in seiner geistigen Sphäre liegen. Die Unordnung kommt von innen, aber viele Störungen, die diese Unordnung verschlimmern, kommen von außen. Bazillen sind keine Krankheitsursache. Sie kommen immer erst im Gefolge der schon vorhandenen Krankheit. Der Einsatz der feinsten Präzisionsinstrumente ermöglicht uns das Erkennen der feinsten Krankheitsauswirkungen, die das Ergebnis der immateriellen Dinge sind, wie zum Beispiel die Bakterien. Also hier werden Bakterien nicht in den Bereich der Ursachen hineingenommen, sondern sie sind die ersten Wirkungen, die die Krankheit erzeugt sozusagen oder die sich breit machen können aufgrund der Disposition, würde man vielleicht auch sagen können. Die feinste Form tierischen oder pflanzlichen Lebens, aber die Ursache der Krankheit ist millionenfach subtiler als diese und ist dem menschlichen Auge unerreichbar. Die feinsten sichtbaren Dinge sind nur Auswirkungen der noch viel feineren Dinge, sodass die Ursache bei letzteren bleibt. Ja, also das sind dann so letzte Konsequenzen. Wenn wir also heute sozusagen Bakterien bekämpfen, dann ist das der Versuch, sozusagen das Milieu zu vernichten, in dem sich die Krankheit, die wir schon in uns tragen, repräsentieren kann. So würde Kempter dann sagen. Das ist der Versuch, sozusagen ein Haus, was aus Holz gebaut wird, wird immer die Anfälligkeit in sich tragen, zu brennen. Wenn ich ein Haus unbrennbar bauen will, muss ich es eben aus Stein bauen. Und jetzt kann ich natürlich, also an einem Steinhaus kann ich Feuer anlegen, das wird nie brennen. An einem Holzhaus kann ich Feuer anlegen und es wird brennen. Jetzt kann ich natürlich, wenn das Haus aus Holz gebaut ist, versuchen, den Fall nicht eintreten zu lassen, dass es brennt. Indem ich eben aufpasse, dass kein Feuer da ist, oder indem ich sozusagen morgens jeweils 2 Stunden lang mit einem Wasserschlauch besprenge oder so halt, nicht wahr? Kann man sich verschiedene Dinge ausdenken. Aber brennbar wird das Haus immer sein. Und unser heutiger medizinischer Ansatz wäre, also besonders was die Infektionskrankheiten eben angeht, nach Kent so, dass wir unseren anfälligen Zustand, der eine Ursache auf der geistigen Ebene hat, versuchen zu verhindern, dass das Haus eben in Brand gerät aufgrund der Bakterien. Wir versuchen, das Milieu auszurotten, in dem sich die Krankheit entfalten kann. Aber die Krankheit selbst rotten wir nicht aus. Wir sind seelisch-geistlich krank und daran arbeiten wir nicht, wenn wir nicht an unserem Gemütszustand arbeiten. Und jetzt ein letzter Gedanke und dann ein Schluss. Hinter allem steht bei Kent und bei Swedenborg eben auch die Vorstellung, dass Geistiges in gewisser Weise eben auch substanziell, ich wollte jetzt fast sagen materiell ist. Also Gedanken sind eben nicht einfach nur Gedanken, ne, sondern Gedanken sind geistige Stoffe, die sich eben auch ablagern und Wirkung entfalten. Bei Kent und bei Swedenborg ist der Gedanke der Substantialität des Geistigen vorhanden. Und spätestens im Jenseits betreten wir eben diese Substantialität unserer Gedanken. Denn die geistige Welt ist die Welt unseres Geistes, die Welt unserer Gedanken. Deswegen sind die eigentlichen Krankheitskeime unsere Gedanken, die substanzieller Natur sind. Dem Materialismus ist das Geistige immer nur ein Epiphänomen der Materie des Gehirns. Also im 19. Jahrhundert, als der Materialismus nun wirklich sehr aggressiv teilweise auftrat und auch mit einer großen Überzeugung, es gab auch nicht nur den philosophischen Materialismus, sondern auch den naturwissenschaftlichen Materialismus, hat sich heute ein bisschen gelegt, indem die Naturwissenschaften eben bescheidener geworden sind. Aber im 19. Jahrhundert ist sozusagen, da ist ja auch der Idealismus, Fichte, Schelling, Hegel, ja noch eine starke philosophische Richtung gewesen. Da hat sich der Materialismus ziemlich aggressiv Gehör verschafft. Und da ist gesagt worden, unter anderem, die Gedanken verhalten sich zum Gehirn wie der Urin zur Niere. Also das heißt, Gedanken sind lediglich ein Ausscheidungsprodukt des Gehirns. Die Gedanken verhalten sich zum Gehirn wie der Urin zur Niere, sozusagen. Also Gedanken, wenn Gedanken etwas sind, dann können sie nur materielle Stoffe sein, ne? Oder vielleicht auch elektromagnetische Erscheinungen oder so. Aber irgendwie muss da etwas Messbares sein. Wenn es nicht messbar ist, dann gibt es auch keine Gedankenpunkt, nicht wahr? So. Aus der erwiesenen Abhängigkeit geistiger Prozesse vom Gehirn folgert man, dass der Geist nicht unabhängig von jener grauen Substanz existieren kann. Dieser Schluss ist freilich genauso töricht wie der, dass Autofahrer keine Fußgänger sein können, nur weil sie als Autofahrer immer nur im Auto anzutreffen sind. Also wir messen hier ja sozusagen uns als Geistwesen immer unter den Bedingungen einer Inkarnation im Körper. Da ist natürlich klar, dass der Geist nicht unabhängig vom Körper existieren kann, genauso wie sich der Autofahrer nicht unabhängig von einem funktionierenden Gaspedal und einer funktionierenden Kupplung fortbewegen kann. Und wenn man da an Gaspedal und Kupplung irgendwas manipuliert, dann wird er nicht mehr fahren können. Aber daraus nun zu folgern, dass er nicht aussteigen kann und Fußgänger werden kann, das würde zu weit gehen halt. Ja? Aber genau das macht man eben in der Gehirnforschung. Wird man, natürlich ist es so, wenn ich da bestimmte Gehirnzellen da manipuliere, dass ich auch Halluzinationen oder sowas auslösen kann. Also hier auf Erden ist unsere Geistestätigkeit von der Gehirntätigkeit abhängig. Und die Gehirntätigkeit kann ich manipulieren, auch durch Drogen und sowas. Aber daraus kann man noch lange nicht folgern, dass der Geist nicht unabhängig vom Gehirn existieren kann. Das sehen noch manche Forscher so. Ja, nur weil sie als Autofahrer immer im Auto anzutreffen sind und jeder Motorschaden dem Autofahrerdasein ein Ende bereitet. Swedenborg hingegen spricht von der Substantialität des Geistigen. Die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit, schreibt er in seinem gleichnamigen Werk, Göttliche Liebe und Weisheit, die göttliche Liebe und die göttliche Weisheit sind Substanz und Form. Also Gedanken sind Substanzen. Die Substantialität des Geistigen finden wir auch bei Kant. In seinem Lecture schreibt er, Substanz in geistartiger Form ist ebenso eindeutig Substanz wie in konkreter Form der Materie. Oder kann sich der Mensch Energie als etwas Substanzhaftes vorstellen, dann kann er sich besser etwas Substanzhaftes vorstellen, das Energie besitzt. Also Energie und Substanz. Wir werden durch fortgesetzte Beschäftigung mit der Frage nach der immateriellen Substanz sehen, dass wir einigen Grund haben festzustellen, dass Energie nicht Energie aus sich heraus ist, sondern dass es eine kraftvolle Substanz ist, die uns von der Intelligenz geschenkt wird, die selbst eine Substanz ist. Also das ist eben Swedenborgsches und Kantsches Denken. Denken und Wollen sind Substanz und Form. Das heißt, wir schaffen Realitäten durch unser Denken und Wollen. Und Kant und diese ganzen Leute haben eben diese Linie ausgezogen, dass wir damit so eine Art Kraftfeld schaffen, das eben unseren Körper eben entsprechend beeinflusst. Swedenborg hat mehr die Linie ausgezogen, dass das Jenseits dementsprechend keine andere Welt ist. Wir kommen nicht in ein Jenseits, das Gott für uns gezimmert hat, sondern wir kommen in die Substanz unseres Denkens und Wollens, die wir durch unser Tun dann noch befestigt haben. Die Substantialität des Jenseits ist die Substantialität unseres Geistes und von daher ist die Beschäftigung mit dem Jenseits nicht ein Luxus, den man sich auch noch leisten kann. Und man könnte ja sozusagen abwarten, und sonst sagt man ja oft mal, so, warte doch einfach ab, ob du nach dem Tod weiterlebst. Und wenn du nicht weiterlebst, naja, dann hast du eben, wirst du es ja nicht bedauern können. Und wenn du weiterlebst, dann wirst du schon noch merken, wie das ist. Also brauchst du dich ja jetzt noch nicht damit beschäftigen. Nicht wahr? Nur das setzt eben voraus, dass das Jenseits eine quasi objektive Welt ist, in die man so hineingeboren wird wie in die diesseitige Welt, die wir ja nicht selber geschaffen haben. Aber das Jenseits gibt es als objektive Welt gar nicht. Das Jenseits sind wir als denkende, fühlende Wesen halt. Das heißt, wir kommen immer nur in den Himmel, den wir in uns bereitet haben. Nicht wahr? Und damit hat die Sache dann schon eine eminente Bedeutung für das Leben vor dem Tod. Dass wir uns genau überlegen, auch im Sinne von Übungen, ne? Imaginationsübungen, sich vorstellen, in welcher Welt möchte ich mal leben? Nicht wahr? Mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein? Was möchte ich machen? Sich das möglichst real vorstellen und dann diese Vorstellung beleben durch seine Gefühle beispielsweise. Ne? Sich dann noch eine Sehnsucht nach diesen Vorstellungsbildern entwickeln und schließlich daraus eine Tatkonsequenz ableiten. Das ist beste Vorbereitung auf Tod und Jenseits halt. Aber Kant, das ist jetzt das Schlusswort, Kant hat eben jetzt weniger diese Jenseitsthematik als Schlussfolgerung daraus gezogen, sondern eben unsere physische Gesundheit.